Forbes 30 Under 30, Österreicherin des Jahres, Woman of the Year und Unternehmerin des Jahres. All das sind Auszeichnungen von meinem heutigen Gast, Theresa Imre. Mit Magda.at hat sie 2017 einen digitalen Bauernmarkt gegründet und ist am Weg, die Branche zu revolutionieren. Kundinnen bekommen regionale, nachhaltige und fair produzierte Lebensmittel direkt vor ihre Haustür geliefert. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Seit 2023 gibt es auch einen Supermarkt, den Superbauernmarkt. Willkommen bei Leaders of Transformation. Ich bin Alexander Zauner. Los geht's. Theresa, es ist meine Riesenehre, ein großes Glück. Erzähl mir, wie kommst du zu Magda? Was hat dich angetrieben? Was war so dein Urmotiv, sagt man manchmal. Warum wolltest du das machen?
Ich glaube, verschiedene Urmotive, gerade wenn du den Begriff so wählst.
Ja.
Frühkindliche Urmotive waren schon Wille für Gerechtigkeit und Fairness. Ich finde, dass das Kinder ja, das wissen wir alle von der Forschung und von der Neurologie und auch Sozialisierung, da ja wirklich so einen Grundgerechtigkeitssinn in sich tragen. Und ich muss sagen, ich habe den wenig abgelegt und ich freue mich auch darüber, dass der eigentlich so bestanden ist, weil man ist dann, je älter man wird, je mehr Erfahrung man hat, desto öfter sagt man halt, die Realität ist anders oder akzeptiert das. Und ich muss sagen, mir taugt es, dass ich das eigentlich immer beibehalten habe. Das ist so das Urmotiv. Aber vielleicht ganz kurz so in den Schritten, wie es zu Magda gekommen ist. Ich habe immer schon auch in meiner Ausbildung, also von der Hack bis zur Uni, mich ganz stark auf die wirtschaftlichen Themen eigentlich fokussiert, weil ich früh erkannt habe, auch da wieder als Kind, diese komische Wirtschaftswelt da draußen, der ganze Finanzmarkt. Kurz einmal wollte ich, wie ich 8 Jahre war, an die Börse zum Beispiel, weil ich gedacht habe, da passiert so viel, man muss da irgendwie mit dabei sein. Und irgendwie hat mich das dann schon sehr lange begleitet, dass für mich früh klar war, dass wenn es Veränderungen im System geht, geht es für mich einfach klar über das wirtschaftliche System. Und so hat mich das einmal auf der Ausbildungsebene begleitet. Dann war ich ja selber in einer Unternehmensberatung für 4,5 Jahre und habe dann aber schon auch anerkannt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wir brauchen drastische Veränderungen, Transformationen im System. Und habe aber mir auch damals vorgenommen, ich will nicht nur von draußen aus drauf schimpfen, sondern ganz bewusst von innen heraus das System revolutionieren. Und so ist es eigentlich wirklich dann von dem wirtschaftlichen Know-how zum ganz konkreten unternehmerischen Tun gekommen bei mir, weil ich einfach in der aktuellen Zeit daran glaube, ja, wir brauchen Aktivismus, gerade auf die ganzen Klimathemen, aber leider direkte Veränderung passiert dadurch ja nicht. Es ist ein Auftrag, ein Aktivismus. Und in der Politik, wie sie aktuell unterwegs ist oder sich ja auch in meiner Lebenszeit sich sozusagen für mich auch dargestellt hat, war mir einfach klar, dass das nicht der erste Weg ist, den ich suche. Schauen wir mal, was später noch passiert.
Jetzt hast du dich aus dem heraus in einem total spannenden, ich habe den Eindruck, auch einem dem trendigsten Bereich, Nahrung, Lebensmittel. Wieso dann gerade das? Ja, weil es ist ja eines der kompliziertesten und schwierigsten, ne?
Ja, klar. Wahrscheinlich. Vor allem, wenn man es wie bei uns mit Kleinbauern sozusagen einmal revolutionieren möchte. Warum Lebensmittel? Auf der einen Seite hat es auch einen durchaus psychologisch-emotionalen Hintergrund. Also nicht nur von mir selbst, ich koche wahnsinnig gern, ich habe schon einen Foodblog sozusagen vor der ganzen Unternehmensidee gehabt. Das heißt, ich bin auch fast vom Hobby zum Beruf dann gekommen in dieser inhaltlichen Ebene. Aber ich glaube auch wirklich so emotional, und das ist jetzt ein bisschen so, ich habe auch in meiner weiteren Ausbildung ja dann Volkswirtschaft studiert und dort vor allem Verhaltensökonomie, also Behavioral Economics. Und natürlich geht es da ganz viel um das Thema, wie wir Menschen ticken und was uns sozusagen prägt, was uns bewegt, was uns auch in der Starre oder in der Verharrung sozusagen hält oder was uns eben wirklich antreibt. Und das Interessante bei Lebensmitteln sind unterschiedliche Dinge. Jeder muss jeden Tag essen. Also es ist auch ein wirklich nicht nur ein Konsumgut, wie wir in der Konsumwelt eigentlich ja auf Verzicht gehen sollen, aber das Essen ist einfach eine Basisnotwendigkeit für uns Menschen, das brauchen wir nicht diskutieren. Dann hat es unglaubliche Auswirkungen auf verschiedene Themen, nämlich auch wie die Gesundheit, wie die Ökologie, die Landwirtschaft, wie auch die lokalen Wirtschaftsstrukturen von Kleinbetrieben zum Beispiel. Unterstützt man eher einen Bauernhof oder einen Konzern in dem Bereich. Das ist alles eine Auswirkung und alles macht man mit der Entscheidung, wie man täglich sein Essen einkauft oder herstellt oder produziert. Und dadurch war das für mich irgendwie, weißt du, manchmal zieht dich auch etwas so an. Da ist es gar nicht so, dass du jetzt selber nur überlegst, ah, das ist jetzt die Geschäftsidee. Bei mir war es bei Magda wirklich so das Sinnvollste, was ich einfach entdecken konnte und deswegen wollte ich beim Essen anfangen. Muss aber sagen, dass es für mich trotzdem ein Beispiel ist, das auf andere Geschäftsbereiche genauso übertragbar ist. Weil wenn wir die Komplexität dort aufbauen, auflösen, was du eben gesagt hast, wo du mit Kleinbauern in die Logistik, in eine Digitalisierung, in wirklich die größten Herausforderungen gehst. Wenn wir das schaffen, kann ich danach noch viele Wirtschaftsbereiche mitmachen.
Hol uns vielleicht in die ersten Tage rein. Hast du es alleine gestartet? Wann hast du die erste Mitarbeiterin, den ersten Mitarbeiter reingeholt? Wann hast du gegründet? Solche Dinge. Hol uns kurz ab. Wie schnell warst du oder wie lange hast du überlegt?
Vom Moment der Idee bis zur wirklichen dann eigentlich Förderantrag schreiben, schauen, wie man bei den Banken irgendwie das platziert und Unternehmensgründung, war es eigentlich ziemlich schnell. Also ich kann mich erinnern, das war alles 2016 herum, im Frühjahr. Ich habe selber andere Startups damals beraten und irgendwie schon mitbekommen, lustigerweise, dass dieses wirkliche, der Antrieb und dieses Tun vielen Menschen nicht so in die Wiege gelegt ist wie mir. Ich habe das erst im Kontrast oft so wahrgenommen, dass ich da ein bisschen anders bin, sage ich mal so. Und irgendwie habe ich dann schon gedacht, so vom Beraten und man redet die ganze Zeit drüber, über was könnten Leute machen. Ich hatte so Lust drauf, es einfach selber in die Hand zu nehmen. Und ganz bewusst nicht jetzt anderen zu sagen, wie es geht, weil ganz ehrlich, in der Beratung muss man manchmal kritisch auch drauf achten. Ja. Es dann wirklich umzusetzen, ist die Königs- oder Königinnendisziplin. Weil gut reden wissen wir alle, können wir. Die Frage ist aber, wie begleitet man dann auch Unternehmen oder auch in der Beratung direkt sozusagen Situationen, wo man auch in der Umsetzung beteiligt ist. Und das war immer für mich eigentlich das viel Interessantere. Mhm. Und dann danach, kurz umrissen, also wie gesagt, sozusagen Förderantrag schreiben. Ich bin auch aus dem Bereich einfach von meiner Berufserfahrung ganz gut aufgestellt gewesen. Habe dadurch auch eben von der Stadt Wien eine Förderung für die Entwicklung eines Prototyps für eine Softwareplattform für Kleinbauern bekommen. Das war die ganz allererste sozusagen, der Langtitel. Und dann war es 2017. Ich habe parallel dazu war ich in Bildungskarenz. Das war einfach sehr smart, muss ich sagen, weil ich im ersten Jahr dadurch nicht auf ein Einkommen von Magda angewiesen war, sondern das Ganze noch im Zuge meines Volkswirtschaftsstudiums nebenbei gemacht habe. Dann war das gleichzeitig super smart, weil ich auf der WU eben Sozioökologie studiert habe. Sozioökologie und Ökonomie, muss ich eigentlich sagen. Und da habe ich dann die ersten sogar Magda-Umfragen im Zuge der Uni auch noch mitmachen können. Das heißt, ich hatte auf einmal ein kleines Forschungsteam von 5 Leuten, die, obwohl das Unternehmen noch nicht gegründet war, mit mir schon sozusagen Research betrieben haben. Nämlich wirklich dieses Fieldwork, das du im besten Fall am Anfang von deiner Geschäftsidee auch wirklich machst. Weil viele Leute hupfen dann so schnell wiederum rein ins wirkliche Gründen umsetzen. Wir haben damals mit 25 Bauernhöfen Detailinterviews gemacht, dass wir sie einen halben Tag auch wirklich am Bauernhof begleitet haben. Und das war deswegen so smart, weil diese User-Research-Phase, das eigentlich, was so kritisch ist, auch bei einer Geschäftsidee, habe ich eigentlich noch in einem halbuniversitären Umfeld ausleben dürfen. Und hat mir natürlich viel Unterstützung gebracht in dem Bereich. Und allein, dass da mehrere Co-Studenten da eigentlich an deiner Firmenidee mit überlegen und so weiter, ist großartig. Und einige davon haben dann auch als Mitarbeiter sozusagen direkt dann bei mir nach der Uni begonnen, obwohl wir ja eigentlich sozusagen Mitstudenten waren. Und dann war, wie du sagst, eben so erstes Ding, ich glaube, ich überlege jetzt gerade, das hat dann schon fast ein ganzes Jahr lang gebraucht, da waren wir aber schon in der Softwareentwicklung. Das heißt, wir haben auch mit ausgedruckten Mockups, wie man dazu sagt, in dem ganzen sozusagen Usability-Bereich, da druckst du einfach nur eine Webseite, so wie du denkst, dass sie einmal ausschauen wird, aus. Und die haben wir dann zum Beispiel wirklich bei den Bauernhöfen und bei den Betrieben das Ganze vor Ort verprobt. Und das war irrsinnig witzig, weil wir ganz früh draufgekommen sind, da steht halt Postlabel, weil das ist das Etikett, das der Bauer sozusagen ausdruckt, damit das verschicken kann. Ich sitze dort, österreichischer, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, ich glaube, es war irgendwo in der Steiermark bei mir zu Hause. Der Herr war halt an die 60 Jahre, das heißt, nein, er war kaum computeraffin. Ja. Er steht da vor und sagt, was ist denn ein Postlabel? Und ich denke mir halt so, ui, da müssen wir jetzt auch noch wirklich auf ganz anderes, du musst das alles auch eindeutschen sozusagen, damit es möglichst zugänglich ist und barrierefrei. Und so war dann diese ganze erste Anfangsphase eigentlich ein Jahr lang wirklich schon nur in dieser ganz agilen Softwareentwicklung unterwegs. Da waren noch kaum Leute bei mir angestellt. Nein, das war eigentlich erst gegen Ende 2017. Dann habe ich die erste Person bei mir zu Hause noch im Wohnzimmer angestellt. In dem gleichen Zeitraum haben wir dann auch ein Crowdfunding damals gemacht und haben dann, glaube ich, fast 50.000 Euro schon Gutscheinen für die Plattform, die noch nicht einmal online war, schon verkauft gehabt. Und das war dann der Bringer in Richtung Landwirtschaft. Weil wie wir dann den Bauern gesagt haben, hey, da gibt es einen Online-Shop, 50.000 Euro sind schon sozusagen, bevor wir überhaupt online gehen, verkauft, ihr müsst eure Ware ja nur online stellen, die Leute wollen es haben. Das war das super Boost und ich glaube, innerhalb von 3 Wochen hatten wir 100 Bauern schon auf der Plattform, die live ihre Produkte angeboten haben. Ja, und das war 2018, reiner Webshop, ohne Logistik. 2019 kam die Logistik dazu, dann hatten wir Corona Und jetzt stellen wir uns gerade wieder mal neu auf, weil es einfach wichtig ist, in der jetzigen Zeit sehr agil zu sein, was eben die Geschäftsmodelle sind.
Da komme ich gleich noch drauf. Worauf hast du geachtet, wie du die ersten Menschen zu dir geholt hast? Und umgekehrt, was hast du das Gefühl gehabt, war ihnen wichtig?
Ich glaube, dass das sogar, so wie du es beschreibst, die Frage auch auf die heutige Situation noch immer gleich zutrifft. Mhm. Wir sind deswegen so stark im Recruitment oder auch in der ganzen Employer wirklich jetzt Bindungsebene. Also ich glaube, wir haben ein extrem hohes Commitment bei Magda, weil die Mission einfach so stark ist. Weil in dem, dass wir ein neues Lebensmittelsystem aufbauen, das faire Preise für alle garantiert, das auf nachhaltige Strukturen setzt, ohne dass du als Konsument ständig hinterfragen musst, ob du gerade gegreenwashed wirst oder nicht. Also wo es einfach um wirklich ehrliche Dinge geht. Also ich merke jetzt immer mehr und je präsenter wir noch mit der Filiale und auch den ersten Geschäften sind, in einem Markt, der sehr herausfordernd oftmals ist für Unternehmen, gute Talente zu finden, geht es uns eigentlich sehr gut. Schwierig ist vielleicht umgekehrt, und ich rede ja auch immer über alle Herausforderungen gern, es haben sich so viele auch junge Leute direkt oft von der Uni bei uns beworben, dass wir wirklich, und auch ich gemerkt habe am Anfang, wow, es ist so viel Lust und Interesse und Begeisterung bei uns allen da, was aber dann natürlich schwierig war in den Frühphasen von Magda. Ich konnte mir noch nicht die Expertise oft leisten, die du eigentlich brauchst, um diesen Riesenschritte zu machen, was von Softwareentwicklung bis Prozessoptimierung bis wirklich auch gutes Management, muss man ganz klar dazu sagen. Also ich sage jetzt einmal, bis zu 8 bis 10 Leute, würde ich einmal sagen, hat sehr gut funktioniert, weil ich auch mit der Anzahl an Personen sozusagen direkt managen nah konnte, nah dran war, und da war es nicht notwendig, irgendeine Management-Ebene dazu einzuziehen. Ab dem Zeitpunkt hat mir selbst die Erfahrung gefehlt, weil in meinem vorherigen Job, den ich halt auch erst nach der Uni gemacht habe, war ich noch nicht in einer Managementfunktion. Das heißt, ich musste dann wiederum bei Magda alles on the run eigentlich lernen, während aber wir schon im Tun waren und während eigentlich oft Mitarbeitende andere Strukturen auch gebraucht hätten. Und das war sicher immer wieder schwierig, dass wir das Know-how oft noch gar nicht drin haben und das immer wieder einfach wirklich intern aufbauen mussten. Natürlich habe ich oft probiert, das auch von außen reinzuholen, aber dieses Matchmaking dann zwischen einem begeisterten Haufen, der einfach wirklich was machen und verändern will, und dann wiederum, sagen wir mal jetzt, wenn es brachial runterbringst, nur reine Business-Expertise und so weiter, wo es dann nur um sozusagen Optimierungsmanagement geht, das zu matchen war immer wieder herausfordernd und hat oft nicht funktioniert.
Das heißt, dein Weg ist, Menschen langsam an Verantwortung und Führung ranzuführen.
Ja, oder die richtigen zu finden. Und da habe ich oft gemerkt, wenn ich Menschen mit gesucht habe, also ich habe teilweise auch probiert, wirklich so schon in Richtung Co-Founder reinzuholen. Das hat immer wieder einfach, war schwierig bei mir. Ich habe es also alleine gegründet und dann auch alleine durchgezogen. Schon aus einem sehr freundschaftlichen Umfeld, aber dass wirklich jemand Zweites oder Drittes all in, wie ich gegangen wäre, das war oft nicht da. Es wollten alle immer helfen und das war auch schwierig beim Markt. Jeder wollte einen Beitrag leisten.
Dabei sein.
Dabei sein und die Mission und geil. Aber wenn es wirklich heißt, puh, wer sitzt dann bis, du weißt, wie das ist, bei den vielen Phasen der intensiven Arbeit, richtig, und dann deine 70, 80 Stunden Wochen, das macht ja kaum jemand in der Art und Weise mit. Und das war dann interessant, eigentlich da Personen zu finden, die dann schon, wenn ich ganz bewusst nicht mit dem Rücken an die Wand gestanden bin und jemanden gesucht habe, sondern wenn ich gemerkt habe, hey, ich habe es gerade unter Kontrolle und das ist alles eigentlich aus meiner Stärke und Fülle heraus, da habe ich immer die richtigen Leute gefunden.
Das heißt, du hast mittlerweile ein Team, man nennt es dann technisch, eine zweite Ebene.
Ja, richtig, das haben wir alles. So ist es. Wir sind ein Führungsteam, wir haben sogar darunter noch einmal eine sozusagen Abteilungsleitung oder Management-Ebene. Wir sind jetzt 37 Personen im Team sozusagen. Also. Das ist eine Ebene, da braucht man einfach Führungsstrukturen. Wir bauen natürlich jetzt mit jeder weiteren Filiale, die wir eröffnen, rund 10 Personen weiter auf. Ja, ja. Natürlich, jetzt haben wir coolerweise eine Basis an der internen Struktur geschaffen, mit der wir jetzt skalieren können. Also unser Stammpersonal steht, sagen wir mal, plus minus 5 Personen wahrscheinlich. Und wir können aber jetzt perspektivisch mit der Anzahl auch auf, ich denke, sogar 6 bis 7 Filialen skalieren. Und da macht es natürlich jetzt auch vom Businessmodell her auf einmal Spaß, weil du merkst, du hast das, was du brauchst an Infrastruktur, an Know-how, an bäuerlichem Angebot und. Und jetzt geht es eigentlich nur mehr darum, das auszurollen. Und das ist ehrlich gesagt eine ziemlich angenehme, geile Phase, weil so genau habe ich noch nie gewusst, wie wir jetzt weitermachen wie jetzt.
Jetzt muss ich kurz unsere Hörerinnen und Hörer einholen, falls die nicht das wissen. du hast gerade, ihr habt es gerade, obwohl eigentlich Online-Plattform, eure erste Filiale,
die erste von eben mehreren. Und das ist, glaube ich, das Lustige,
gegründet, was es gerade
ist. So ist es.
Was natürlich interessant ist, warum?
Weil, also eben, ich habe jetzt kurz, wenn man die Reise eben weiter begleitet, von 18 auf 19, da haben wir dann begonnen zu verstehen, okay, nur ein Online-Marktplatz aller will haben für Kleinbauern, das macht keinen Sinn, weil der eine hat zum Beispiel nur, also für Fleischpakete ist das in Ordnung, aber sobald du einen ganzen Wocheneinkauf, von der Butter bis zur Milch, vom Gemüse bis zum Fisch, hast du einfach sofort einen Warenkorb, wo eigentlich 25 Betriebe dahinter stehen, wenn du es wirklich sozusagen voll machst. Und das haben wir dann erkannt, wir brauchen eine Logistik in der Mitte, das war alles kurz vor Corona. Also waren wir dann auch, glaube ich, schon wirklich das erste Startup und Unternehmen in Wien, das für rein Kleinbauern ausgerichtet Corona-ready eine Logistikkonzept hatte. Und damit sind wir dann ja super erfolgreich gewesen. Aber, und jetzt ganz kurz zur Großwetterlage, eigentlich schon mit so Anfang 2022, also es war damals schon wirklich auch die Ukraine-Invasion, alles, was dann auch den Markt wieder erschüttert hat.
Also bald 2 Jahre?
Eigentlich bald 2 Jahre her, also wir sind jetzt im Endeffekt, genau, in dem Bereich, ich würde mal sagen, 2 Jahre waren Corona so richtig die Welle, die wir geritten haben, und dann hat es begonnen, schwieriger zu werden. Der Markt in Wien ist intensiver geworden, also es gab dann viel mehr, die auch im Bereich Lebensmittelzustellung aufgepoppt sind. Sehr andere Strukturen wie wir, auch anderer Fokus, meistens mehr auf Breite, mehr auf Masse, mehr auf Geschwindigkeit, also vieles, was mit Kleinbauern in unserem Fall gar nicht so möglich ist und auch nicht zu der Mission des nachhaltigen Konsums umgekehrt passt. Aber wurscht, der Markt wurde mal ziemlich stark sozusagen abgegrast von ganz vielen Firmen. Dann parallel steigende Logistikkosten aufgrund natürlich Inflationsauswirkungen. Dann hast du diese ganze letzte Meile, und das war dann jetzt unser aktueller Erkenntnispunkt. Es ist in der jetzigen Phase auch in Österreich noch um einen Ticken zu früh, mit Online wirklich groß durchzustarten als einziges Geschäft. Wir sind in Österreich einfach bei circa 2-3% der Bevölkerung, die ihren Lebensmitteleinkauf online bezieht. Das heißt, der Rest sind einfach 97-98%. Wenn man nach Skandinavien oder England schaut, sind dort teilweise schon 20% der Menschen nur mit reiner Online-Lebensmittellieferung versorgt. Und in unserem Bereich war es aber für Markter immer wieder klar, oder auch für mich, es bringt für mich weniger, und das war ein bisschen gegen die klassische Start-up-Logik, nur auf ein Ding hardcore den Fokus zu legen, weil ich uns immer als Plattform-Business verstanden habe. Mir geht es nicht darum, dass wir E-Commerce sind, mir geht es darum, ein neues Lebensmittelsystem zu sein. Und ob du als Kunde das im Endeffekt in der Filiale bei uns jetzt kaufst, ob du online das Ganze machst oder ob eure Firma unsere Bürokistel bezieht und die Mitarbeiterfrühstücke und jetzt die Weihnachts- oder auch Osterpakete sozusagen, das ist mir relativ wurscht. Wir wickeln Lebensmittel von geilen Kleinbauern ab, die verdienen fair, und wir haben ein System, das auch Biodiversität fördert, Kleinstrukturiertheit fördert, und das passt. Und ich glaube, das war immer entgegen, lustigerweise, vieles Feedback, was ich von Investoren natürlich gehört habe, weil alle mir immer gesagt haben, fokussiert dich auf nur einen Businesszweig. Und jetzt, wenn man merkt, die Zeiten werden immer schwieriger, und ich glaube, das heurige Jahr oder das letzte Jahr, jetzt 2023, hat das noch viel mehr gezeigt. Die ganze Großwetterlage ist unglaublich angespannt, auch mit Investments und Co. Nur auf einmal stehen wir gerade als die da, die am resilientesten aufgestellt sind, weil wir haben Online als Business-Zweig, wir haben B2B als sehr stark wachsenden Zweig. Also wir arbeiten, glaube ich, jetzt schon mit über 100 Firmen zusammen, die auch regelmäßig von uns Büroversorgung und Mitarbeiterthemen bekommen. Teilweise auch schon in Richtung nämlich Bürokantinen. Am ORF-Standort zum Beispiel am Königlberg haben wir einen eigenen Markt, einen Minimarkt eingerichtet. Auch da, es ist komplett für mich divers, wo du als Kunde oder Kundin das bei uns beziehst. Und der letzte Part, den du jetzt angesprochen hast vorher, ist eben unsere Omnichannel-Strategie, insofern, dass wir jetzt wirklich ein Filialgeschäft ausrollen.
Extrem beeindruckend. Aus vielerlei Hinsicht muss ich da fast nachfragen, oder dass man da vielleicht auch kritisiert wird, weil...
Wird man, also wurde ich ganz oft.
Du hast vorher alle haben immer wieder zu mir gesagt,
du musst dich fokussieren, und ich komme selber genau aus dem Businessbereich, wo ich weiß, mach ein Ding richtig, weiß ich schon. Aber es klingt komisch, vielleicht ist das auch ein bisschen ein manchmal eher weiblicherer oder, weiß ich nicht, auch eine andere Denkweise, die man vielleicht auch als Frau dann oft in der Führung, und ich habe sicher eher diese Denkweise, dass ich merke, vielleicht sind wir nicht ganz so schnell bei einer Geschichte, aber wir sind so breit aufgestellt, dass ich auch gerade das Team in der Form halten kann, obwohl der halbe Markt gerade wirklich struggelt und obwohl so viele da draußen, auch von unseren teilweise Produzenten oder Mitbewerbern, wirklich, ich will jetzt nicht sagen, dass alles jetzt in Richtung Sanierung geht, aber es ist schon sehr schwierig. Und ich bekomme aktuell von Kreislern oder Mitbewerbern fast wöchentlich das Angebot, ob wir nicht irgendwie kooperieren oder aufkaufen oder irgendwas können, weil du merkst, dass wiederum Kleinbetriebe, wenn sie jetzt im Kreislerbereich sind, dass niemand packt gerade das, was notwendig ist an Logistikkosten, an Einkaufspreisen. Es ist alles so angespannt worden, dass einfach für leider diese Einzellösungen dann wiederum doch zu wenig Platz ist.
Du, aber das heißt auch, ein Takeaway ist, der Purpose oder die Mission oder ich glaube, es ist gar nicht wichtig, wie man es nennt, dieses Ziel.
Ja.
Ist das eine, die Art, wie man es macht, nenn es Geschäftsmodell, kann man als Unternehmerin, vielleicht muss man es auch entwickeln und verändern?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich Varianten, wenn du auch gerade, jetzt lass uns in den ganz klassischen trotzdem Tech-Bereich gehen und wo du wirklich so merkst, so okay, du hast so ein Produkt auch zum Beispiel. Ja. Aber Marc, der hat kein Produkt. Wir sind ein System, wir sind eine Infrastruktur. Mhm. Wir sind auch kein Handel per se. Wir haben im Endeffekt eine teilweise auch schon Optimierungen in den Bereichen von Abholstellen, von Vorholrouten bei Produzenten. Wir holen bitte bei Region Machfeld schon gemeinsam 5 Bauern ab, weil wir einfach wissen, das ist eine Logistikinfrastruktur. Ob wir die jetzt selber machen oder einen Drittleister dafür verwenden, ist eine andere Geschichte. Aber es bringt aktuell zum Beispiel nichts, wenn jeder Kleinbauer einen Webshop hätte, wenn jeder Kleinbauer eine Logistikflotte hätte, wenn jeder, so wie wir es jetzt sogar noch machen, sternförmig von den Regionen nach Wien fährt. In Zukunft wird Magda im Endeffekt auch sich Vorholrouten noch in der Region genauer anschauen, weil das ist Infrastruktur. Und ich glaube, wir unterschätzen alle, wie extrem starr und auch gefestigt trotzdem der ganze LEH in Österreich ist, also der Lebensmitteleinzelhandel mit der dahinterliegenden trotzdem Industrie der Produzenten auch. Also auch die Genossenschaften, wie sie organisiert sind im Milchbereich in Österreich, da gibt es immer nur große Tanker. Auch auf der ganzen sozusagen Finanzierungsebene. Das ist alles über ein paar wenige Banken, die völlig klar zugeordnet sind. Es ist alles eigentlich sehr starr. Und das, was wir eigentlich schaffen müssen, wie kann Magda einerseits ein Speedboot sein, das immer wieder sich so ein bisschen agiler anpasst als die Großen, schneller natürlich ist als sie, aber gleichzeitig die Themen, die wir machen, sind die gleichen. Also wir müssen schauen, wie Ware von A nach B kommt. Wir schauen es uns halt ein bisschen anders an.
Die richtige Ware, die euch passt.
Zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Qualität. Natürlich haben wir Themen auch mit EAN-Codes, mit, weiß ich nicht, Liefermengen, Lieferchargen, auch die Haltbarkeitsthematiken. Das ist alles ähnlich. Die Frage ist nur, schafft man es, weil wir mit einer anderen Technologie daran gehen und mit anderen sozusagen digitalen Lösungen, das so viel schlanker aufzustellen, dass wir eben auch in der Logistikkette das Ganze ohne Zwischenhändler machen müssen, weil das ist ja dieser Part, warum im Endeffekt Bauern sonst oft wirklich wenig verdienen. Da kommt der Bauer mit seinem Urprodukt, sagen wir mal die Kartoffeln, dann kommt die nächste Firma als Transporteur, dass das vielleicht in Großgenossenschaft abholt, dann werden alle Kartoffeln verarbeitet gemeinsam und das ist dann so viele Schritte, bis dann bis dann die Tiefkühlpomme am Schluss rauskommt. Natürlich kriegt der Bauer wenig für seine Kartoffeln, aber in unserem Fall, weil wir das System sozusagen einfach diese ganzen Mittelsmänner, sagen wir mal, einsparen, ist es immer direkt Farm to Fork. Und das ist natürlich die Spannung. Wie kannst du das einfach anders organisieren, als es historisch gewachsen ist?
Theresa lebt für ihre Sache. Magda ist für sie kein Produkt, sondern eine Überzeugung. Eine meiner wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin ist es, den Optimismus nach innen zu tragen. Das sagt Theresa in Teil 2. Beim nächsten Mal erfährst du, ob und wie ihr das gelingt. Bis bald.